manchmal zu hart oder nicht hart. Und Erfahrung habe ich ständig gemacht, wenn ich zum Arzt gegangen bin. Ja. Hat man gesagt, ja, haben Sie Schmerzen? Ja. Ah ja, wirklich, ja. Und seit wann? Ja. Also, seit gestern, ja, oder seit vorgestern, ja, hatte ich gemeint. Aber dann gesagt, das ist seit so 6 Jahren, ja, ungefähr. Dann, was soll man dazu sagen? Es ist, warum Borges? Weil Borges eben, wenn Sie diese Erzählungen sich erinnern, die Sie gelesen haben, eben diese, mit diesen Voraussetzungen arbeitet. Ja? Das heißt, er sagt, nehmen wir an, dass alles, was geschrieben worden war, zum Beispiel oder beschrieben worden war, gesagt worden war von jemandem, unter anderen Bedingungen, interner Art oder externer Art, geschrieben worden war und gesagt worden war, als wir es quasi automatisch formulieren. Das heißt, nehmen wir an, dass alle zum Beispiel, die je hier sitzen, ja, alle, die hier sitzen, ja, und zwar ganze, das war meine Vermutung in der Arbeit, die ich geschrieben habe, alle, die in diesem Seminar sitzen, die ganze Zeit furchtbare Schmerzen haben. Ihre eigene Tätigkeit besteht eigentlich darin, diese Schmerzen zu verbergen. Ja, also selbst zu vergessen, dass sie sie haben und andere davon zu überzeugen, dass es nicht der Fall ist. Ja. Das wäre eine Vermutung, die die ganze Struktur der ihrer Sprache völlig undefiniert. Das heißt, man kann eine Vermutung aufstellen, die der ganze Vorgang der Sprache umorientiert. Ja, so wenn man sagen kann, der sagt das nicht, weil er Wittgenstein gelesen hat und so weiter und Referat abhängt, sondern nur um die anderen zu überzeugen, dass er keine Schmerzen hat. Ja. Und ob er das erfolgreich macht oder nicht, auch mit der Mimik und so weiter. Also er schreit nicht und so weiter, er nur tut stetig so, als ob. Jetzt stellt sich die Frage, die Sie tatsächlich gestellt haben, also es wäre das Menschliche, ja, das genuin Menschliche, ja, das da ausgespart wird, dieser Reich des Inneren. Die Frage ist, gibt es Möglichkeiten, die so zu denken, also oder dieses Reich so zu denken, dass dieses Reich tatsächlich eine Objektivität bekommt. Und wenn man das so fragt, ja, wie ich es gefragt habe, und dann in den Kontext stellt, diese Utopie, nicht wahr, des utopischen Diskurs, wie Sie es gemacht haben, dann bekommt man praktisch die Antwort, also auf die ich nicht entwickelt habe gestern, ja, aber die ich angedeutet habe, nämlich wo liegt der Unterschied zwischen Utopie und Anti-Utopie. Utopie ist diese gereinigte Sprache und die Anti-Utopie ist was? Anti-Utopie ist im Grunde nichts anderes als Beschreibung der Tatsache, dass man die ganze Zeit Schmerzen hat. Ja. Dabei, ja, das ist der Punkt. Das kann man allerdings nur narrativ machen. Das heißt, wir haben keine Mittel, außer narrative Mittel interessanterweise. Das heißt, wir haben die Literatur, wir haben einen Roman, wir haben eine Erzählung. Die Mittel der Literatur und Erzählung bekommen dadurch plötzlich eine nicht-fiktionale Dimension. Eine nicht-fiktionale Dimension, die sozusagen eine Lücke füllt, eine gewisse Pause füllt, sich sozusagen dort etabliert, wo wir im Gespräch, in der Diskussion und so weiter im Grunde keine Möglichkeit haben, diese Lücke zu füllen. Also ich denke schon, dass man zusammen mit Wittgenstein diese äußerst skeptische Position annehmen muss. Ja. Und tatsächlich ist es so, dass im alltäglichen Sprachgebrauch, im realistischen Sprachgebrauch, sagen wir so, im realistischen Sprachgebrauch, wir über keine Sprachmittel verfügen, um diesen Zustand des konstanten Schmerzes überhaupt zu thematisieren. Ja. Aus dem Grunde, da Wittgenstein immer schon stellt, ja, immer schon formuliert am Anfang, dass wir letztendlich sinnvoll nur darüber sagen können, was kommt und geht, ja, was veränderlich ist, was auch anders sein könnte. Kann man zum Beispiel darunter leiden, dass man keine Flügel hat und nicht fliegen kann? Ja, man kann. Ja, und zwar das ganze Leben lang. Ja, wirklich zutiefst unglücklich sein aus diesem Grund. Die Heiligen waren eben diejenigen Menschen, die darüber die ganze Zeit betrübt waren, ja, dass sie keine Flügel waren. Und sie haben etwas unternommen, um sozusagen diesen Zustand zur Überwindung, zu Engel zu werden, zumindest nach dem Tod. Das heißt, man kann wirklich betrübt sein, radikal betrübt sein, in Bezug auf die inneren Empfindungen, Zustände, die sich nicht ändern. Ja, die sozusagen nicht diese Fähigkeit haben, zu sein oder nicht zu sein. Weil die sich etablieren jenseits des Seins. Jenseits des Seins. Und das ist jetzt die zentrale Frage, ja? Diese Etablierung des Zustands jenseits des Seins. Also wie gehen wir damit um? Das ist die zentrale Frage. Das ist die zentrale Frage, die sich im Grunde stellt. Also was ist der Kern eines Zustands jenseits der Feststellung, es ist etwas oder es ist etwas nicht. Wenn wir dieser Frage, die im Zentrum der ganzen Diskussion, wenn man so stellt, so radikal formulieren, dann haben wir unterschiedliche Antworten darauf. Ja. Wittgenstein würde sagen, man muss sich darauf verzichten. Auf diese Frage. Ja. Diese Frage ist eine falsche Frage. Jenseits des Seins gibt es ja nichts, es gibt nur die Frage, die das Verhältnis zwischen Sein und Nichtsein reguliert. Heidegger würde sagen, es gibt diese Stimmungen.
Ja. Befindlichkeit
jetzt. Ja, Befindlichkeitsstimmungen, die sind jenseits des Seins. Sind deswegen jenseits des Seins, weil sie solche sind, die uns das Sein erst erschließen. Ja, das heißt, wir können sagen, dass etwas ist oder etwas nicht ist, wenn wir überhaupt in der Stimmung sind, sich da oder in der Befindlichkeit sind, uns damit zu befassen. Das heißt, wenn wir, also Disposition oder Dispositiv, ja, wie Foucault sagt, ja, das ist von Heidegger abgeleitet, ja, mehr Formalisierung. Wenn wir in einem Zustand sind, ausgerichtet sein, ja, auf einen Gegenstand, da können wir erst diesen Gegenstand generell beurteilen, dass es nicht oder nicht ist. Es ist ein bisschen das, was übrigens, und wenn man sozusagen Gewinne und Verluste anrechnet, ja, das ist etwas, was bei Wittgenstein auftaucht, ja, am Ende des Traktats, wo er sagt, dass die Stimmung oder Zustand, Verliebtheit, Nichtverliebtheit als konstante Zustände. Da kommt diese Problematik der konstanten Zustände auf. Die konstante innere Zustände sind, also die jenseits des Seins, die sich etablieren, das ist die Grenze der Sprache. Ja? Die Sprache des Verliebten ist nicht die Sprache des Nichtverliebten. Ja? Eine Antwort, die nicht weit entfernt ist von der heideggerianischen. Wenn man es genau nimmt, ist das gleich. Oder?
Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist dieselbe Grenze, aber die Vektoren gehen genau in die entgegengesetzte Richtung. Also sie sprechen schon über das Gleiche, aber,
sie sprechen über das
aber Gleiche. Heidegger weiß dem die absolute Bedeutung zu und Wittgenstein überhaupt keine.
Ja, aber zumindest sprechen sie über das Gleiche.
Ja, ja.
Das Problem bei Wittgenstein später ist, dass er einfach nicht mehr darüber spricht. Ja. Wenn er diesen Schmerz analysiert, was auffällt, und das war ich echt wiederholen meiner Studentenarbeit, weil ich denke, das passt ja nicht. Was er übersieht, ist die Möglichkeit eines Schmerzes, der nicht vergeht. Diese Möglichkeit ist angedeutet am Ende des Traktats. Diese Möglichkeit geht aber verloren als Denkmöglichkeit in der Philosophical Investigation. Und zwar zugunsten der Wandelbarkeit der Gefühle oder der Zustände. Na gut, wenn man mit frühen Wittgenstein, wenn man mit Heidegger diese Grundbefindlichkeiten jenseits des Seins, das heißt jenseits der Feststellung, ob es sie gibt oder nicht gibt, ja, als die Voraussetzung unserer Existenz überhaupt. Wenn man das analysiert, dann merkt man allerdings sofort, wo der Haken ist. Und das ist genau der Grund, warum ich gesagt habe, wir haben hier ein sehr, sehr kompliziertes sprachliches Problem und analytisches Problem. Weil wir merken sofort, dass Heidegger dann etwas tut, was er zwar tut, aber nicht reflektiert, nämlich er beginnt Geschichten zu erzählen. Und zwar sofort, ja, an der Stelle. Private Geschichten, ja, von Typ, wie er sich schlecht, unglücklich fühlt, bei der Abendessen, das ist der Husserlhaus, ja, offensichtlich. Weil das ist so ein besonders netter Hausherrin und so. Wie das alles auf die Nerven geht. Ja. Und dann daraus ableitet diese Grundstimmung der Langeweile, ja, die sozusagen eine Grundstimmung ist, von der alle Stimmungen abgeleitet werden und so weiter und so fort. Oder erzählt Geschichte, wie er auf dem Zug wartet, ja, nicht wahr? Und dann beginnt Geschichte der Philosophie zu erzählen, ja, das ist auch eine Geschichte. Und verschiedene Dinge. Also er beginnt ständig mit Geschichten zu erzählen. Wittgenstein will keine Geschichten erzählen. Seine Beispiele sind keine Geschichten. Das hat aber den Unterschied zu Heidegger sind keine Geschichten. Warum sind sie keine Geschichten? Weil das sind nur Beschreibungen und Zustände, die wir beobachten. Oder die wir ausdrücken und die wir formulieren. Da erzählt man nie eine Geschichte dieser Mittel selbst. Ja? Das heißt, die Geschichte von irgendetwas, der hinter dem Zahn steckt. Und das Problem ist, dass Heidegger sich sofort damit in die Literatur begibt. Ja? Weil Literatur ist der Ort, an dem man die Geschichte erzählt. die das schon Plato gemacht hat und so weiter. Aber kann sich das selbst nicht eingestehen, ja, oder was auch immer. Und stattdessen ersetzt die Fiktionalität mit Begeisterung. Das ist sozusagen 33 Jahre. Das heißt, durch die Intensität und Aufbruch in die Zukunft und Warten auf das Zukünftige und so weiter und so fort, was letztendlich auch eine Geschichte ist. Also eine Erzählung, ein Bild, was ja. Aber er ersetzt eine Geschichte durch die andere, dann noch einmal, noch eine andere. Geschichte begeistert, Verfall und Wiederentdeckung des Menschen und so weiter. Statt sich die Frage nach den Narrativen überhaupt zu stellen. Ja. Und ich denke, das ist das Problem tatsächlich von vielen Philosophien, ja, dass sie an das Narrative nicht verzichten können, ja, aber sich dessen schämen. Und die Narrative, das Narrative, die narrative Komponente in ihrer eigenen Diskussion aufbauen, irgendwie unterdrücken. Wobei, wenn man noch einmal diese Texte liest von Wittgenstein unter diesem Standpunkt, dann ist es ganz klar, dass es auch eine Geschichte erzählt. Ja, er erzählt die Geschichte eines Philosophen, der wie eine Fliege ständig geplagt wird von irgendwelchen Geschichten, ja, von irgendwelchen Problemen und raus will und nie raus kann. Das heißt, es handelt sich wiederum Geschichte einer Subjektivität, die in einer Situation der Grundstimmung jenseits des Seins befindet, also in Grundstimmung der Suche nach dem Ausweg aus einer ausweglosen Situation. Oder dass man sagen könnte, wie dieser Arzt zu Wittgenstein könnte zum Beispiel sagen, seit wann haben Sie Schmerzen? Ja? Aber wenn ich zum Beispiel sage zu Wittgenstein und frage ihn, seit wann haben Sie philosophische Probleme? Ja? Dann, das klingt absurd, ja? Weil er kann dieses Datum gar nicht angeben. Ja? Er hatte immer philosophische Probleme, hatte immer das Problem, wie man mit der Sprache funktioniert. Dieses Problem quält ihn. Ja? Dieses Problem, auf dieses Problem reagiert es. Es juckt, wie wir sagen. Das gibt es. Also es ist bei, ja, bei mir juckt ständig, ich kratze, aber es juckt weiter. Ja. Schon diese berühmte Figur, ja, zeigt, dass es sich um einen Zustand eines Konstanten, also eine konstante Befindlichkeit handelt. Die Frage ist dann, wittgensteinisch gefragt, warum weiß er überhaupt, dass es juckt. Ja? Also wenn ich ständig Schmerz habe und nie eine Situation erfahren habe, wo es keine Schmerzen gibt, warum weiß es, dass diese Situation überhaupt vorstellbar ist? Wie stelle ich mir diese Situation vor, wenn ich empirisch keine Alternative hier erfahren habe? Wittgenstein würde sagen, das ist nicht möglich.
Ja? Also da ist so ein Verdacht ausgeschlossen, da hat man definitiv
ja, das ist Verdacht nicht mehr. Ist ja, ja. Das ist, ich glaube, Sie haben das Buch über Verdacht auch gelesen, ja, das klingt ein bisschen. Ja. Aber warum hat man den Verdacht, dass es anders sein kann? Ja. Wenn man das empirisch niemals erfahren hat. Das ist die zentrale Frage. Es ist eine zentrale Frage. Woher bekomme ich das Wissen darüber, dass es anders sein kann, dass ich Flügel haben kann, und fliegen kann und sich frei fühlen, ohne Schmerzen und schweben in der Luft, wo ich das nie gemacht habe. Und ich sage nur aus der Literatur, was auch immer man sagt, ja, was auch immer man sagt in Bezug auf die Befindlichkeit im Sinne von Heidegger. Ja. Es ist immer ganz interessant, wenn man liest, wo er sagt, man muss sich nicht nur. Und damit verrät sich total, das sagt er später nicht, ja, aber irgendwie in der frühen Analytik seiner Zeit, sagt er eben, was ist der Modus der Entschlossenheit? Der Modus der Entschlossenheit ist nichts anderes Also radikale Akzeptanz was von was? Ja. Diese konstante Grundbefindlichkeit, in der man sich immer schon befindet. Aber wenn man sich dazu noch zusätzlich entschließen kann, ja, das zu tun, ja, in welchem Sinne, in welcher Feld, ja, unter welchen Voraussetzungen, wie kann man sich entschließen für etwas Konstantes? Ja, das ist die zentrale Frage. Und das ist die logische Struktur, die Frage, die Sie stellen. Ja, wie kann man jenseits dieser Behaviorismus im weitesten Sinne, das da Wiener Stein praktiziert, wie kann man diese Lehre überhaupt wirklich erfassen? Das kann man reformulieren, wie kann man über das Konstante überhaupt sprechen, wenn das Konstante konstant ist. Und ich denke, das kann man nur tun, wenn man narrative Mittel zur Verfügung hat. Das heißt, wenn man Geschichte hat von Nymphen, ja, nicht wahr, von Engeln, ja, von Dämonen, das heißt von unterschiedlichen konstanten Existenzen als Alternative zu meiner konstanten Existenz.
Nein.
Ja, was dann?
Ich weiß es noch nicht, aber so ist es nicht.
Also so ist es nicht. Wobei diese narrative Feld auf keinen Fall so etwas sein kann, was was wir als fiktional bezeichnen können. Wenn wir auch das nicht als fiktional bezeichnen und wir sollen das nicht als realistisch bezeichnen, was auch immer. In diesem Sinne kann ich eine technische Bemerkung machen, nämlich die Verwendung, das Wort Phänomenologie, die bei Ihnen auftaucht am Anfang des Referats. Bei der Phänomenologie ist es so, dass Phänomenologie strengen Sinne, also sozialistischen Sinne und so, ist eine Attitüde, bei der man nach der Frage durch die radikale phänomenologische Epoche sich sozusagen programmatisch entsagt, die Frage nach dem Verhältnis zwischen den Phänomenen und Realität überhaupt zu stellen. Ja. Das heißt, man sozusagen nicht die phänomenologische Ebene im Sinne der Bildebene mit der Realität vergleicht, sondern man verzichtet auf diesen Vergleich generell und nicht einmal das, man verzichtet überhaupt auf die Frage, man verbietet sich überhaupt die Frage, ob es so etwas wie eine Realität jenseits des Phänomenologischen gibt. Und zwar aus ethischen Gründen, ja, interessanterweise. Beide in einer oder anderen Form, ja, die versucht haben, das radikal durchzuziehen, in eine andere Sprache, unterschiedliche Sprachen, das heißt Husserl und Bergson. Beide sagen, und das übernimmt dann Malevich immer noch, der auch sozusagen in diese Richtung dann geht, dass die Frage nach der Entsprechung meiner Empfindungen der Realität und nicht entsprechen, bei der weiteren Analyse gründet, also die Frage selbst gründet in Selbstüberlebenstrieb oder Selbsterhaltungstrieb. Das heißt, es ist keine reine epistemologische Frage. Die epistemologische Frage, reine epistemologische Frage, ist nun die Frage nach dem Verhältnis der Phänomene zueinander. Die Frage, wie diese Phänomene, also wie diese Bilder zu der Wirklichkeit stehen, diese Frage wird diktiert von der Vorstellung, dass ich selbst ein Gegenstand in der Welt bin und könnte gefährdet werden. Ja, und daraus entsteht sich Interesse, also praktisches Interesse daran, ob meine Vorstellungen der Welt entsprechen, also mir helfen zu überleben oder nicht. Ja, und da gibt es ja bei Husserl, ignoriert diese Frage nach dem Überleben generell, Aber bei sozusagen bei Bergson gibt es ja bezeichnenderweise zwei unterschiedliche epistemologische Linien, ja? Ohne die Frage nach Überleben und plus die Frage nach Überleben. Und im Endeffekt entstehen zwei völlig unterschiedliche Welten. Diese Bergsonsche Theorie wurde dann von Malevich übernommen, um zu erklären, wie sich die mimetische Malerei von der abstrakten Malerei unterscheidet. Abstrakte Malerei hilft nicht dem Menschen, sich zurechtzufinden in der Welt und hilft ihm überhaupt nicht in diesem Sinne zum Überleben und die mimetische bis zu einem gewissen Grad. Das heißt sozusagen, der Unterschied ist Einschalten oder Ausschalten des Selbsterhaltungstriebs. In diesem Sinne, die phänologische Untersuchung und unter Verdacht, war das Projekt, also logisch gesehen, habe ich mir die Frage gestellt, aber nicht so, und zwar absichtlich, ja, nicht so beantwortet, wie ich jetzt das mache. Oh. Wie kann man phänomenologisch diese Frage nach der Gefahr stellen? Ja, ist es tatsächlich, kann man sozusagen, kann man so etwas wie eine Gefahr für die eigene Existenz phänomenologisch erschließen, ohne so etwas wie diese realistische Vermutung eines der Menschheitsgegenstand in der Welt gefährdet werden kann, von anderen Gegenständen überhaupt aufzustellen. Ja. Kann man sozusagen eine phänomenologische Epoche beibehalten und gleichzeitig das Thema der Gefahr, der Bedrohung zu tun zu sehen? Also was beides ist so, phänomenologisch als unmöglich oder auch nicht wünschenswert. Und implizite Antwort ist eben ja der Ausnahmefall, das heißt, letztendlich über eine Erzählung, die diese Verfremdung ja, der Sprache, des Mechanismus der Sprache selbst oder Mechanismus sozusagen der phänomenologischen, der Funktionierung der phänomenologischen Bewusstsein selbst ankündigen. Ja. Das heißt, dort wo sozusagen ich rein phänomenologisch oder rein sprachlich, wissenschaftlich oder rein analytisch feststelle, dass es plötzlich nicht funktioniert. Ja. Dort sozusagen kommt die Gefahr und das Narrative ins Spiel. Übrigens, es gibt einen Autor, ich weiß nicht, ob Sie ihn gelesen haben, ich habe schon mal empfohlen, ihn zu lesen, Daniel Harms. Inzwischen ist massiv aus Harms, Daniel Harms, C-H-A-R-M-S, Daniel Harms. Ein russischer Autor, übrigens deutscher Abstammung, aus 20 Jahren Petersburg. Das ist sozusagen der einzige Literatur des 20. Jahrhunderts, die sich befindet auf der Ebene der Wittgensteinischen Analysen, ohne dass er Wittgenstein kannte. Es handelt sich um die Erzählungen, die diese Momente des Versagens der Sprache fixieren.
Es ist dieser Autor, der so diese absurden Geschichten... So
ja, das sind diese Fälle, ja. Aber wenn man sagt absurd, ja, man übersieht, dass es keine absurde Situation beschrieben werden. Ja. Wenn er zum Beispiel sagt, man sagt immer absurd, ja, aber man sagt absurd und damit verwechselt, dass man mit Beschreibung der absurden Situation mit Artaud oder ich weiß nicht, mit Ionesca, ja, mit solchen Geschichten. Aber seine Texte sind völlig anders aufgebaut, ja. Texte völlig in Gestinianisch aufgebaut. Es hat mit der Absurden im klassischen Sinne nichts zu tun, sondern sagt, da war so ein Mensch, ja, das ist so ein Ivan Nikiforovich, ja, ich war, oder wie er hieß, der fühlte sich gut, der hatte so Wodka getrunken, ja, und fühlte sich gut, ja, das ist gelesen. Und Fühlt er sich gut in der Welt? Ja. Also kann man sagen, dass, also was die Welt anbelangt, dass hinter sie, hinter Ivan Nikifor sich überhaupt irgendetwas befand. Kann man nicht sagen, weil er war völlig konzentriert auf diese Wodka drin. Kann man aber sagen, dass links von Ivan Nikifor sich irgendetwas befand. Kann man auch so nicht richtig sagen, ja, weil das auch links nicht gesehen. Aber rechts, rechts auch nicht. Ja. Kann man aber sagen, dass der Tisch, auf dem dieser Glas mit Wodka befand, dass der existiert. Also eigentlich auch nicht. Das heißt, was er eigentlich thematisiert in diesen Geschichten, ist genau das, was ich versucht habe, und eine sehr, sehr präzise, Sprache, und sehr präzise sprachlich, diese Kluft zwischen Narrativen und Situativen. Ja? Das heißt, Wittgenstein würde sagen, und dann Ivan Nikiforowitsch trinkt Wodka. Ja? Und ja, auf diese Situation konzentriert. Die Frage ist, brauchen wir noch zusätzliche, konstante Voraussetzungen, um das zu verstehen? Brauchen wir überhaupt zu wissen, wo er gesessen ist? Zum Beispiel in einem Zimmer oder in einer Halle oder draußen oder überhaupt im Nichts. Ja? Auf der einen Seite nicht, ja? Weil es geht nur darum, dass er Wodka trinkt. Auf der anderen Seite aber, wenn wir explizit sagen, dass er überhaupt nirgendwo gesessen ist, ja, ist es auch wieder komisch. Ja. Das heißt, wir sind in einer Lage, in der sozusagen eine narrative Vermutungen oder Vorstellungen von den konstanten Bedingungen, diese veränderte Situation, irgendwie schwer. Ja. Wir haben sozusagen, wir machen diese nicht explizit, diese narrative Struktur. Wir versuchen nicht zu erklären, und wir brauchen das nicht einmal zu erklären, wo sich das alles befindet. Ja? Man könnte genauso gut sagen, sozusagen, das ist das mit Wodka und Ivan Nikiforowitsch, aber man könnte sagen, Harms könnte so schreiben, diese Geschichte mit diesem Arbeiter da, dieser Stein bringt. Ja? Der Arbeiter steht da, aber wo eigentlich? Ist das die Stadt Wien? Oder ist es überhaupt nichts? Oder ist das London oder Cambridge? Und wie ist er gekleidet überhaupt, diese Arbeiter und so weiter? Wir stellen das uns vor und gleichzeitig nicht. Ja? Wir sozusagen, wir können mit dieser Geschichte operieren, nur weil wir irgendwelche Voraussetzungen haben. Und zwar Voraussetzungen nicht in Bezug darauf, was, ja, das übersieht Wittgenstein irgendwie, ja, nicht in Bezug darauf, was ist der Stein, ob dieser Arbeiter versteht, was der Stein ist, ob derjenige, den befehlt, versteht, was der Stein ist und so weiter. Okay, das ist ganz klar. Es handelt sich um was ganz anderes. Es handelt sich darum, dass wir so etwas wie eine Bühne aufbauen. Ja, auf diese Bühne passiert diese Szene. Ja? Das passiert diese Szene auf dieser Bühne. Wo steht aber diese Bühne? Und Harm sagt, diese Bühne steht im Nichts letztendlich. Ja, das ist sozusagen. Es ist nicht absurd. Darum geht es überhaupt. Es geht um eine Vorstellung, wo, wenn man sagt, in einer realen Welt, dann ist es ein Ereignis, das als Beispiel nicht dienen kann. Wie kann überhaupt ein Ereignis als Beispiel dienen? Es ist so, dass es tatsächlich einen Arbeiter gab und der hieß so und so. Und da gab es, ja, man kann mir weiterfragen, und wie hieß dieser Arbeiter? Ja, und Ingenieur, wie hieß der? Hat eine Familie? Ja, war zur Zeit glücklich und unglücklich, ja, hatte einen Schmerz im Bauch, ja, so. Warum verzichtet man auf diese Frage? Warum sagt man, diese Erzählung, die uns jetzt ja, gegeben wird, mit diesem Stein, mit dieser, das genügt. Das genügt in welchem Sinne? Das genügt vielleicht, um das Verstehen zu, ja, aber das genügt nicht im Sinne einer Frage, wo sich die Bühne befindet, narrative Bühne befindet, auf der diese Geschichte spielt. Ja. Und das ist die zentrale Frage. Das ist die Frage, die eben jenseits ihrer klassischen Absurde vom Chaos thematisiert wird. Das ist eine sehr, sehr präzise Weise.
Aber ist man da nicht wieder bei Heidegger und dem Hineingehaltensein ins Nichts? Das ist ja gerade das, was, also diese Frage würde ja Wittgenstein absolut nicht akzeptieren. Er würde ja sagen, dass es totaler Unsinn ist, diese Frage überhaupt zu stellen, weil es ein Sprachspiel ist, zu dem uns die Möglichkeiten und auch alle Regeln und ja, sonstigen Zusätze, um ein Sprachspiel irgendwie gelungen zu vollziehen.
Ja, das scheint so zu sein. Also es ist echt scheinbar.
Aber es ist doch auch was man beobachten kann, oder nicht? Also ich meine.
Nee, das Problem ist, dass wir, Heidegger hat es bemerkt, ja, aber hat andere Konsequenzen daraus gezogen, nämlich, dass nun die deutsche Erde ja, sozusagen eine Bühne sein soll und so weiter. Also statt, also er hat so einen Sprung gemacht. Und als er bemerkt hat, dass die Bühne, die Frage nach der Bühne eine entscheidende Bedeutung hat, hat er das gleichzeitig im Sinn entschieden, aber was ist die richtige Bühne?
Ja, okay.
Ja? Und das heißt, die richtige Bühne ist diese deutsche Erde, ja, ja, das Schwarzwald, ja, also, weil das Ursprüngliche ja, da wohnt. Ja.
Aber es ist wichtig, dass man das auch selber auch was machen kann. Also,
ja, aber ich würde eher die Frage, die versucht da unter Verdacht aufzunehmen, die Frage nach, in einer anderen Begriff, die Frage nach der allgemeinen Bestimmung der Bühne schon letztendlich. Ja. Das heißt, wenn ich schon mal entscheide, dass die richtige Bühne ist die deutsche Erde, in Schwarzwald, weil dort das Unheimliche heimisch ist, ja, dann muss ich ja, zunächst einmal vielleicht schauen, ob es nicht Rio de Janeiro sein könnte, oder wenn nicht, dann warum nicht, ja, so eine. Oder eben kein realer Ort, ja, sondern Ort als Ort. Ja. Aber Ort als Ort nicht im Sinne, nicht im kantianischen Sinne, ja, nicht im Sinne der Physik, ja, nicht im Sinne des realen Raumes, sondern im Sinne der Heterotopie, im Sinne der künstlerischen Installation vielleicht, ja, im Sinne einer metaphysischen Installation. Das heißt, wie schaffe ich eine Bühne, wie schaffe ich einen Raum, indem ich so etwas wie ein Beispiel, ja, Beispiel der menschlichen Existenz, Beispiel des Sprachspiels und überhaupt vorführen kann. Wie soll diese Bühne beschaffen werden? Und man erkennt relativ leicht, dass mit dieser Frage nach der Bühne, nach den narrativen Bedingungen, ja, imaginativ-narrativen Bedingungen für die Vorführung dieser Beispiele die ganze metaphysische Problematik zurückkommt. Ja. Weil die ist nichts anderes als Versuch, diese Bühne aufzubauen. Ja. Wo man sagt, unten ist ja Hölle, ja, dann gibt es ja unsere Erde und da gibt es der Himmel und da wird dieses Stück gespielt, ja, und diese Bühne zwischen Himmel und Hölle. Ja. Das ist zum Beispiel so ein Aufbau. Ja. Wenn man sagt, dieser Aufbau scheint mir ein bisschen zu, ja, zu kompliziert zu sein und wenig glaubwürdig, trotzdem entlastet es einen nicht aus der Verantwortung, eine eigene Bühne aufzubauen. Ja. Und bis zu einem gewissen Grad tut man das, ja, dass der Plato ja durch seine Agora und diese Geschichten, wie er sich bewegt, wird die Leute befragt und so weiter. Alle bauen diese Bilder letztendlich. Nur die Frage ist, wie man diese Vorgang reflektiert.
Aber ich glaube, Wittgenstein begriff dieses Projekt schon im Traktatus mit dem ersten Satz, oder was? Die Welt zerfällt in Tatsachen.
Ja.
Ich glaube, er hat es schon ziemlich früh eingesehen, dass es zu nichts führt, wenn man nirgendwo ankommt. Also,
ja.
Also es ist ja auch Nietzsche, es ist dieses, alles ist Perspektive, man kommt nicht dahin, die Bühne als Ganzes zu sehen.
Ja, was heißt Perspektive, ja? Gerade, ja, nehmen wir, die verraten sie alle, ja. Wittgenstein beginnt damit, ja, und endet mit dieser Geschichte über die Grundstimmungen, die im Grunde Bühnen sind. Ja, die Grenzen sind Grenzen wovon? Grenzen von dieser Bühne, ja, das sind diese Areale sozusagen der Sprachpraxis. Und wenn es unterschiedliche sind, dann gibt es eine Möglichkeit, sie miteinander zu vergleichen. Ja, da muss auch ein Ort sein des Vergleichs. Ja, so wie ich habe gestern gerade bei diesen Prüfungen, also noch einmal haben wir analysiert diesen Text von Foucault, der niemals publiziert hat. Ja, interessanterweise ist also esoterischer Text, der nur so in seinem Tod publiziert worden war, über hetero chronische und heterotopische Orte. Und das waren eben diese Museum, ja, ich war Bordell und Friedhof. Das heißt, die Orte des Aufstiegs aus dem Geschichtlichen, ja, ins, na gut, mit Bataille denkt Foucault, dass er das Außergeschichtliche ist, aber vergessen wir das, ja. Aber zumindest Tod, ja, ist tatsächlich ein Raum, in dem man das alles etabliert. Ja, ist klar. Es letztendlich, was ist der Raum des Vergleichs? Das ist der Tod. Ja. Im Tode vergleiche ich ein Grab mit dem anderen, ein Kunstwerk mit dem anderen und Schrift gehört auch dazu. Ja. Ich vergleiche einen Ansatz mit dem anderen, eine Erzählung mit dem anderen, ein Narrativ mit der anderen. Man kann sagen, dass die Schrift, Friedhof, Museum, ja, etwa die Orte sind des Vergleichs, die, unter diesen Bühnen, wo sie als nicht lebendige, sondern Tote, also im Raum des Todes, miteinander verglichen werden. Ja. Und da dieser Raum des Todes ist ja metaphysischer oder Heteroraum, ja, oder Heterotopie ist eigentlich eben ein höflicher Name von der Tod, ja, das ist ganz klar. Das ist der Raum des Todes, in dem das alles sozusagen miteinander verglichen wird und abgerechnet wird. Nun, wie man das auch sieht, ja, in welche Richtung man so jetzt bei Heidegger ist, zunächst einmal ganz klar zu sehen, ja, weil er vergleicht, er macht nur einen Vergleich zwischen dieser entschlossenen Existenz und der Existenz von Mania und vergleicht im Tode. Im Verhältnis zum Tode, ja, gibt es die Möglichkeit eines Vergleichs, das es im Kontext des Lebens nicht gibt. Das gleiche Modell lässt er. Er verliert das alles, irgendwann sozusagen geht das alles unter. Ja. Aber grundsätzlich ist das so. Und es ist genauso bei Nietzsche. Bei Nietzsche konstituiert sich die Bühne, ja, durch die Möglichkeit der Auflösung und Vermischen aller Standpunkte, das heißt durch das Dionysische. In dem das Dionysische verfließen, das heißt eine Ununterscheidbarkeit zwischen verschiedenen Standpunkten in einem Akt der totalen Auflösung von Anfang an als eine Möglichkeit offen ist, und das ist nichts anderes als wiederum ein Name für den Tod, ja. So ein ekstatischer Raum ist, nicht der höfliche, sondern ekstatischer. Etabliert sich die Bühne als apollinische, ja, auf der dann verschiedene Attitüden, sei es Attitüde, das was sie machen, sei es Attitüde, Herrschaft und so weiter, sich ausspielen können. Sie können sich ausspielen auf diese Bühne, weil sie getragen werden. Jeder sagt, ich weiß nicht, von der Bühne, ja, aber die Bühne ist ja der dänische Chor, ja, wer sagt, ja. Die Bühne ist diese Möglichkeit einer totalen Vermischung, Auflösung und Implosion, ja, sagen wir Implosion, diese unterschiedlichen Standpunkte. Und da sie alle implodieren können, und zwar gleichzeitig, tragen sie sozusagen unter andere Perspektiven gesehen als apollinische Masse, ja, nicht wahr, diese unterschiedlichen Standpunkte. Man kann in diese Bühne versinken, ja, aber diese Bühne trägt uns. Das heißt, bei wem wir auch schauen, ja, irgendwann gibt es so wie ein transzendentes metaphysisches Schema, so etwas wie ein Grundriss, ja, eine gewisse Befindlichkeit. Und ist es so, dann gibt es auch bei jedem Empfindungen und Erlebnisse, die sich auf diese Befindlichkeit auch verweisen. Das ist diese Ekstase bei Nietzsche und so weiter. Aber Wittgenstein ist es sicherlich, wie gesagt, aber es ist diese konstante Behelligtsein von den philosophischen Problemen. Also die Figur des Philosophen in Not auf einer Bühne sozusagen, die sozusagen die eine Hütte in Norwegen, ja, ist und so weiter, wo sozusagen Philosoph sich rettet und in dürftige Zeit und dürftige Umgebung oder philosophische Träume leidet. Ja. Ohne diese Figur und ohne diese Bühne können wir überhaupt nicht verstehen, was Wittgenstein sagen will. Das ist ganz klar. Wir können es einfach nicht verstehen. Und wenn wir eine andere Situation, eine andere Bühne benutzen, dann bekommen wir zum Beispiel Kripke. Ja. Es ist interessant, dass Kripke bei einer sehr, sehr präzisen Analyse von Wittgenstein gleichzeitig so einen Bühnenwechsel vollzieht. Ja. Die ganze Problematik wird transponiert in eine andere Welt im Grunde, ja, sozusagen. Und, ja. Und so ist es sehr interessant, weil es ist sozusagen einer der besten oder vielleicht der beste Interpret von Wittgenstein auf der einen Seite. Auf der anderen Seite macht auf ihn eine völlig andere Philosophie, einfach dadurch, dass er diese Hütte in Norwegen so verlässt und sie plötzlich etabliert in einem vibrierenden MIT so, ja, etwa Computerraum. Und ja, was eine faszinierende sozusagen Bühnenwechsel ist, aber es ist ein Bühnenwechsel. Und dann ist die Figur so völlig anders plötzlich. Und die Lage ist natürlich auch. Gut, jetzt wie verfahren wir weiter? Sie wollten noch was uns was sagen? Haben Sie diesen Wunsch nach wie vor?
Achso, nee, ich glaube.
Nee, nicht mehr. Ja.
Ich würde gerne noch mal zwei
Paragraphen. Ja, Diskussion wäre einfach mal. Okay. Ja.
Achso, okay. Also ich habe.
Wir können eine Unterbrechung machen und weiter diskutieren oder diskutieren.